Ja, danke, Martin. Es hat mich gefreut, da zu sein, bevor wir dann miteinander im Herbst ja unsere Netzwerkserie werden haben und ihr verschiedene Pastoren aus unserem Netzwerk dürfen kennenlernen und wir Pastoren verschiedene Kirchen dürfen kennenlernen, schon mal bei euch zu sein. Chris erzählt sehr viel Wohlwollens in unseren Kaffees, in unserem Miteinander. Von dem her, schön darf ich auch da sein. Genau. Ich habe gedacht, ich fange auch mit einer Frage an, Martin. Habe aber irgendwie den Eindruck, dass Lämmer vielleicht, weil bereits zwei Fragen gewälzt werden. Das begeistert mich. Das ist der Titel zum der Predigt, wo ich heute mit euch ein bisschen möchte darüber nachdenken. Aber vielleicht hilft es auch ein bisschen, um mich vorstellen, was begeistert mich. Mich begeistert Chile. Mich begeistert der liebe Christi. Mich begeistert unterwegs sein miteinander. Mich begeistert immer wieder Menschen, gleichermaßen wie es mich herausfordert. Und mich begeistert das Familienleben. Das würde ich so kurz zusammenfassen, was mich begeistert. Ich bin für sehr vieles zu begeistern. Also wenn irgendjemand eine Leidenschaft hat für irgendetwas, dann gewöhne ich mich fast immer. Also ja, genau. Für fast alles kann ich mich begeistern lassen. So. Und das ist etwas Schönes, gleichzeitig eben manchmal auch vielleicht ein bisschen herausfordernd. Ich habe mir die Frage gestellt, wie offen bin ich denn? So für Sachen, die mich begeistern, sehr. Für Sachen, die ich vielleicht ein bisschen schwierig finde, weniger. Also dort tue ich mich dann vielleicht dann doch schwer offen zu sein. Für Sachen, die mich begeistern, sehr. Genau, ich habe noch ein Bild mitgenommen von unserer Familie. Unsere, das ist meine Frau Miriam. Und wir, unseren Ältesten, der Nilas, ist da bei der Miriam auf der Schoss. Die Mittler da zwischen ihnen, die Naya und die kleinste Liel ist jetzt im Sommer jährig geworden. Das ist unser alltägliches Unterwegssein. So sieht es aus, wenn Familie Müller Ferien macht. Wir sind gerne in der Natur, wir sind gerne von draussen. Wir geniessen es, da können die Energie draussen abzulassen. Genau. Zu meinem Dialekt, das ist ja vielleicht noch so eine Frage. Es klingt jetzt nicht ganz so Zürich-Oberländisch so oder so. Genau. Ich bin aus Hallau. Ich bin ein gebürtiger Hallauer Schaffhausen. Genau. Von dem her so ein bisschen Ostschweiz angehaucht. Ich hoffe. Ja, ihr versteht meine Formulierungen, mein Reden. So, genau, das wäre so der Wunsch. Und heute begeistert mich ganz besonders, wie Jesus über die Zukunft redet. Martin hat uns die Texte vorgelesen, wo Jesus über die Zukunft redet. Und es ist ja schon so, wir leben in der Endzeit. Jetzt können wir das natürlich ein bisschen dehnen, weil wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Und wie lange die Endzeit wirklich noch dauert, das wissen wir nicht so genau. Aber die Endzeit, die ist angebrochen mit dem Weggehen von Jesus. Seitdem ist Endzeit und wir wissen nicht, wie lange das sie noch geht. Was wir wissen, ist, wir leben die verrückten Zeiten. Gell? Wir leben die unsicheren Zeiten. Wir leben die Zeiten von der Angst. Wir leben in Zeiten von Ungewissheit. Wie sieht die Zukunft aus? Was passiert da gerade alles? Was kommt wirklich, wo darüber geredet wird? Was kommt vielleicht hoffentlich nicht, wo im Moment irgendwie der Anschein macht, es könnte kommen? Wohin geht es mit dieser Welt? Wohin geht es mit unserer Gesellschaft? Wohin geht es mit uns Menschen? Das sind die Fragen, die uns umtreiben. Mich hat die Tage oder immer mal wieder auch die psychische Verfassung von unserem Land ein bisschen beschäftigt, von jungen Menschen. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, dass 17% von allen 3- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen das Potenzial haben für psychische Auffälligkeiten. Also fast jedes 5. Kind bringt da irgendwie schon ein Laster mit, wo die Thematik von psychischen Auffälligkeiten, Risiko für psychische Erkrankungen mit sich bringt. Oder Depressionen und Angststörungen haben im Jahr 2024 um 25% zugenommen. bei allen Menschen. Also bei allen Menschen in unserem Kulturkontext so, aber in allen Generationen. Ein Fünftel. Entschuldigung, jetzt habe ich mit den Prozent und den Jahreszahlen durcheinander gemacht. Also, Entschuldigung, die 25% sind in den letzten 3 Jahren gewesen. So, um es korrekt zu stellen. Und ein Fünftel von allen Krankschreibungen im Jahr 2024, das ist eine Zahl aus Deutschland, sind wegen psychischer Belastungen. Also jeder Fünfte, der absent ist, der fehlt, ist das nicht, weil er irgendwie den Arm gebrochen hat oder weil er irgendwie sonst ein Leiden hat, sondern wegen psychischen Problemen, psychischen Belastungen. Und das sind Fragen, die mich herumtreiben. Hey, wohin geht das? Was passiert da, wenn unsere Psyche kaputt geht, Psyche kaputt ist, wenn da so viele betroffen sind, so viel mit dem zu kämpfen haben, so viel Leben betroffen sind von dem? Was heisst das für unseren Umgang, für unser Miteinander, für unsere Kinder? Und vielleicht hast du auch ganz viele Fragen, die du mitnimmst. Wenn du an die Zukunft denkst, wenn du an die nächsten Jahre denkst, an deine Kinder, an deine Enkelkinder, an dein Dorf. Fragen, wie soll das weitergehen? Ich weiß nicht, was deine Fragen sind, was dich beschäftigt. Aber ich glaube, wir alle, uns beschäftigt das. Wie weiter? Und da drin begeistert mich eben, wie Jesus über die Zukunft redet. Ich habe den Text, den Martin uns vorgelesen hat, noch mal so ein bisschen paraphrasiert. Ich habe ihn ganz da, aber wir lesen den jetzt nicht mehr ganz miteinander durch. Wenn denn du noch mal studieren willst, es ist eigentlich der ganze Matthäus 24, wo du noch mal lesen darfst. Zuerst fängt es an, dass die Jünger da Jesus auf die Prachten von dem Tempelbau aufmerksam gemacht haben. Und Jesus findet, gell, das Äußerliche, das imponiert euch, was da äußerlich schön ist, das findet ihr lässig und so. Aber wisst ihr was? Das hat keinen Wert, das wird zerstört werden. Das wird alles kaputt gehen, weil es geht nicht um ein Äußerliches, sondern eben um ein Innerliches. Und dann fragt es nach diesen Zeichen von der Wiederkunft. Und Jesus sagt, hey, passet auf, dass euch niemand irreführt, weil es werden Kriege kommen, Kriegsgefahr wird da sein, lasst euch nicht verschrecken. Es muss so kommen. Und dann werden die Völker sich gegen andere erheben, Hungersnöte, Erdbeben, aber das ist im Fall erst der Anfang. Verrat, Verfolgung und Tötung, ihr werdet gehasst werden. Leute werden vom Glauben abfallen, es wird Verrat und Hass da sein, falsche Propheten, die euch in die Tiere führen, Gesetzlosigkeit, Liebe, die euch erkaltet. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Und nur der Vater weiß, wenn das alles passieren wird. Und es wird so sein am Schluss wie zu den Tagen vom Noah, von lauter überschwänglichem. Werden sie gar nicht merken, werden sie gar nicht parat sein, wenn Jesus wiederkommt. Sie merken nichts von dem, dass dort mal Jesus wieder wird kommen. Ein erster Punkt, wo wir miteinander darüber nachdenken, ist, wir leben in ganz normalen Zeiten. Der erste Krieg, nachdem Jesus die Endzeit gehalten hat, war der jüdische Krieg 70 nach Christus. Ganz ein übler Krieg, ganz eine üble Geschichte. Und die Jünger haben das schon miterlebt, wo Jesus darüber geredet hat. Das hat nicht erst irgendwie mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg angefangen oder so, sondern 70 nach Christus sind da bereits die ersten grossen Kämpfe, die stattgefunden haben. Und seitdem ist das Teil von dieser Welt, seitdem ist das Teil von unserem Unterwegssein als Menschen, dass der Krieg Teil ist. Genau. Und Jesus sagt im Vers 6, hey, verschreckt nicht, habt keine Angst, sind nicht zumal überrascht davon, dass da irgendwelche Machthaber ihre Macht zementieren wollen, dass da irgendwelche Reiche vergrößert werden, dass da Menschen egoistisch handeln, nur um ihren Status zu zementieren. Wir wünschten uns, es wäre anders. Wir wünschten uns, Frieden könnte einkehren. Das ist auch etwas, wo uns als Gesellschaft irgendwo dreht oder wünschenswert ist. Ich habe nämlich ein Zitat gefunden von unserem Bundesrat Ignacio Cassis, wo er am Anfang vom Krieg von Russland und der Ukraine, von dem Angriffskrieg, gesagt hat: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es auf dem europäischen Kontinent wieder Krieg gibt. Ich dachte immer, so etwas werden wir nie mehr in unserem Kontinent sehen müssen. Also unser Wunsch ist da nach Frieden. Bemühungen sind irgendwie da nach Frieden. Und gleich gehört es dazu, sagt Jesus: Hey, habt keine Angst. Das gehört zu der Realität, dass da Menschen ihre Macht zementieren, dass da Krieg werden stattfinden, dass der auf dem Rücken wird, von den Schwächsten ausgetragen werden. Wenn das passiert, dann habt keine Angst. Setzt euch nicht in den Schrecken. Weil, gell, wenn das passiert, dann haben wir einen Kontrollverlust. Wir verlieren die Kontrolle, wir haben keine Ahnung mehr, was da gerade abgeht, was passiert. Unklarheit. Und dann entsteht Angst in unserem Herz, in unserem Leben. Und ich möchte kurz mit euch über das Thema Angst nachdenken. Weil Angst ist ja so eine Sache. Denn, wenn eben Sachen in unserem Leben passieren, Sachen in unserem Leben passieren, die wir nicht kontrollieren können, die sehr unverhofft, unerwartet unser Leben treten, dann entsteht Angst. Eines der Beispiele, wo mir da in diesem Zusammenhang immer wieder in den Sinn kommt: Wir haben es irgendwo hinter uns und würden es gerne abschütteln, das Thema Covid. Menschen müssen mal Entscheidungen treffen, aufgrund von irgendwelchen Annahmen, wo sie keine Ahnung haben, was wirklich Sache ist. Sie müssen anfangen, Gesetzgebungen zu schreiben, sie müssen anfangen, irgendwie alles zu koordinieren. Sie haben aber keine Ahnung, wo es hin wird führen. Sie haben absolut den Kontrollverlust quasi und das führt zu Angst. Sie wissen nicht, wie es ausgeht. Sie wissen nicht, wohin dass es geht. Und dann, wenn so etwas passiert, und vielleicht hast du bei Covid so Ängste kennengelernt, vielleicht aber auch, weil du zumal etwas in dein Leben getreten ist, das unvorhergesehen war, das dir Angst gemacht hat, etwas, wo zumal du gemerkt hast: Scheibe, das habe ich nicht mehr in Kontrolle. Da kann ich jetzt wie gar nicht mehr darauf reagieren mit meiner Kontrolle. Dann passiert es gern, dass wir uns mit dem Thema sehr stark auseinandersetzen. Wenn so ein Thema in unser Leben kommt, dann fängt das zumal an zu kreisen. Unsere Gedanken fangen sich 24/7 an, um das Thema zu kreisen. Zumal dreht sich alles nur noch um das eine Thema, omnipräsent in unserem Denken. Wir haben gar keinen klaren Kopf mehr. Und das ist nicht gesund für uns Menschen, wenn wir zumal anfangen, uns mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Also nicht auseinandersetzen mit Angst ist ungesund, sondern wenn wir uns mit dem Thema, das uns Angst macht, immer wieder auseinandersetzen und so fest beschäftigen. Wenn das uns ständig so beschallt, wir uns immer dem aussetzen, ist das ungesund für uns als Gesellschaft, dort, wo es uns alle betrifft, aber eben auch selber, persönlich, mit den Themen, die ich habe, dort, wo ich Kontrollverlust habe. Ich möchte es so sagen: Angst fokussiert uns. Und das ist ja nicht nur schlecht. Also, wenn ich heute Nachmittag am Spazieren bin und mir begegnet dort ein Bär, dann bin ich froh, muss ich nicht auch noch am Besuch der Schwiegermutter nächste Woche denken. Dann fokussiert mich die Angst. Das ist nicht nur schlecht. Aber wenn wir eben uns mit Themen, die in unserem Leben Angst machen, auseinandersetzen, uns kreisen, immer davon hören,
dann ist das nicht gesund. Dann führt das wie zu so einem gedanklichen Nebel in unserem Kopf. Unser Kopf ist dann beleidigt von dem Nebel und der Mentalität von der Angst blockiert uns Menschen. Es führt dazu, dass wir nicht mehr handeln können. Wir sind weniger fähig, gute Lösungen zu finden. Wir schaffen es wie nicht mehr, weil wir in einem Tunnelblick sind. Der Nebel von dieser Angst uns so zudröhnt, dass wir nicht mehr gute Lösungen finden können. Angst bringt auch die Tiefen von unserem Menschsein hervor. Dort, wo wir zumal völlig irrational handeln, völlig egoistisch handelt. Dort, wo man zumal irgendwie das Böse in uns aufkommt, quasi, weil es um mich geht. Auch da eine kurze Geschichte für so einen Moment, wo ich mich gefragt habe, was soll das im Leben von mir und von meiner Frau? Ich habe mich stark auch mit dem Thema Covid dann auseinandergesetzt, bei Thema Angst. Und was macht das mit mir persönlich und uns als Gesellschaft und natürlich auch mit uns als Kirche? Jetzt weiss ich, es ist nicht mehr ganz so aktuell wie hier, aber vielleicht magst du dich noch ein bisschen daran erinnern, weil es für mich und meine Generation das erste Mal war, wo wir, glaube ich, so als ganze Gesellschaft so eine Thematik erlebt haben, wo uns in Angst und Schrecken versetzt und niemand weiss, wie geht das weiter, wohin führt das, was soll das und uns auch so belastet hat. Ich habe am Anfang die psychische Studie erwähnt, gell? Wir hatten keinen Platz mehr gehabt für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen. Alle psychiatrischen Einrichtungen waren pumpenvoll gewesen. Ich weiss nicht, ob sich das verändert hat, aber es ist so der Moment gewesen. Und darum möchte ich wie nochmal schnell zu dem Covid und Irrationalen zurückkommen. Und zwar hat meine Frau im Kantonsspital als Winterthur gearbeitet. Und sie hat eine Chefin auf ihrer Abteilung, die in einem Gremium mit dabei war, wo alle weiterführenden Entscheidungen für das KSW müssen treffen aufgrund der Entscheidungen vom Bundesrat. Also was der Bundesrat entschieden hat, ist in diesem Gremium besprochen worden und nachher umgesetzt worden im ganzen Kantonsspital Winterthur. Durch das war meine Frau relativ nahe dran an der Annahme, was passiert da gerade, was passiert jetzt mit uns, was könnte kommen. Und eine Frage ganz am Anfang war, gibt es in der Schweiz eine Ausgangssperre? Darf der Bund eine Ausgangssperre für alle Menschen in der Schweiz verhängen? Und das Szenario war in dem Moment sehr realistisch gewesen. Heute fragen wir uns, was soll das? Aber in dem Moment war das ein realistisches Szenario gewesen. Sogar so realistisch, dass das Gremium im KSW fest damit gerechnet hat, dass das wird kommen und schon einiges an Überlegungen gemacht hat, wie das nachher könnte umgesetzt werden. So, und weil diese Überlegung so konkret war und Miriam und ich gewusst haben, wir wollen in die Ferien, hat die Chefin von der Miriam früher nach Hause gehen lassen, damit wir in die Ferien fahren können, dass wenn die Ausgangssperre kommt, wir schon auf unserer einsamen Alp hocken und nichts von dem mitbekommen. Weil wir haben gesagt, wir wollen uns nicht permanent mit dem Thema auseinandersetzen. Wir gehen auf eine einsame Alp, ohne Medien, ohne Radio, ohne Internet. Wir wollen dort unserer Seele, unserem Kopf ein bisschen Schnuff geben. Aber wir haben so völlig irrational gehandelt. Was hätten wir verloren mit dieser einen Woche in unserem jungen Leben? Was hätten wir verloren, wenn wir miteinander die Heim halt hätten müssen Ferien machen? So schlimm ist jetzt das also auch nicht. So schlimm ist unsere Ehe nicht, so schlimm ist unsere Wohnung nicht gewesen. Das hätten wir also vertreibt. Aber wir haben so völlig angefangen, aus Angst raus, dass wir nicht in die Ferien gehen können, irrational handeln. Und Miriam ist früher noch von der Arbeit zurück und wir sind auf die einsame Alp, dass auch ja wir schon weg sind, wenn das könnte kommen. Du merkst, vielleicht sind es bei dir andere Themen, wo du anfängst, irrational zu handeln, weil Angst dich treibt. Das ist so ein Anschauungsbeispiel, das irgendwie auch ein bisschen lustig ist. Aber manchmal ist es ja nicht nur lustig, wenn wir anfangen, irrational zu handeln, wenn wir unser Handeln selber nicht ganz einordnen oder verstehen können, weil wir aus Angst treiben handeln. Genau. Angst kommt im Deutschen aus dem Wort Enge. Es treibt uns in eine Enge, es macht uns eng. Wir verlieren Proportionen zum Rest vom Leben, zu dem, was auch noch ist, wenn wir uns immer nur um das kreisen. vergessen wir, was da alles auch noch ist. Was alles auch noch zum Leben gehört und Teil ist. Zum restlichen Leben, ich bin sogar versucht zu sagen, zum echten Leben. Weil uns das so fokussiert, haben wir das Gefühl, es geht nur um das. Aber da innen findet das echte Leben auch statt. Es lässt uns auch nicht mehr in dieser Freiheit inne handeln und entscheiden, wo Jesus für uns parat hat. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für unsere Freiheit. Und in so einem Moment lassen wir uns gerne einengen, lassen wir uns gerne klein machen. Es gibt da ein Positives, und zwar wir entscheiden, was uns prägen darf und was nicht. Manchmal wird uns Angst zugetragen, und ich bin ganz selber schuld, ob ich mich damit auseinandersetze, wie fest dass ich mich damit auseinandersetze, wie fest ich mich in das Thema eingebe und wie fest nicht. Manchmal ist es aber auch etwas, wo wir nicht können, aktiv dazu beitragen, wo unser Leben eingetragen wird, in unserem Leben innen stattfindet. Und gleich, wie fest dass ich mich mit dieser Angst auseinandersetze, wie viel Raum die Angst darf überkommen und wie viel Raum der Rest darf überkommen. Das ist meine eigene Verantwortung. Das ist eine Verantwortung, die ich in meinem Leben muss und darf wahrnehmen. Das ist das eine, die Angst. Und ein zweites Thema, wo Jesus sagt, hey, ihr werdet verfolgt werden. Also Toleranz gegenüber euch, die wird schwinden. Das ist das Thema Toleranz oder Intoleranz. Das sind beides Themen von unserer Zeit. Das Thema Angst ist ein Thema von unserer Zeit und das Thema Toleranz ist ein Thema von der Zeit. Toleranz heisst, etwas erträgen, ein Mensch mit anderer Meinung können stehen zu lassen, miteinander unterwegs sein, auch wenn man vielleicht nicht im gleichen Takt tickt. Und ich glaube, zum Killensein zum Beispiel müssen nicht alle im gleichen Takt tickt. Wir dürfen unterschiedlich sein, wir dürfen verschieden sein und können trotzdem miteinander unterwegs sein. Können trotzdem miteinander den gleichen Jesus anbeten. Können trotzdem miteinander seinen Namen gross machen und miteinander Gottesdienst feiern. Genau. Ich möchte das bildlich so ein bisschen darstellen. Gell? Im Leben gibt es ganz viel Blaues. So. Das ist ganz viel, wo irgendwie blau passiert in unserem Leben. Und dann gibt es aber auch ganz viel Rot, was passiert. So. Und das ist das Leben. Das passiert beides miteinander. Aber irgendwie gibt es in unserem Unterwegssein, dass man fast nicht mehr Grautöne, Zwischentöne, Zwischenfarben kann sehen, sondern nur noch entweder oder. Es gibt jetzt da in Amerika schon ein bisschen länger, aber jetzt wieder verstärkt, gell, die Debatte, entweder oder. Entweder bist du ganz rechts oder ganz links, aber irgendetwas dazwischen findet die Politik nicht mehr zum Miteinander reden. Entweder du bist absolut pro Impfen oder absolut kontra, aber irgendwie miteinander können reden. Das hat unsere Gesellschaft fast gespalten. Miteinander einen Konsens finden, miteinander in einen Dialog treten, ist fast unmöglich gewesen. Oder ein Beispiel, das ein deutscher Theologe mal gebracht hat, das mich schon auch zum Nachdenken gebracht hat, ist Greta Thunberg. Entweder hat man sie heilig sprechen oder sie ist mit Hass und Häme überschüttet worden, wie es einem Menschen nicht würdig. Aber etwas dazwischen und sagen, hey, da gibt es ganz viele gute, denkbare Ansätze. Aber es ist natürlich nicht alles, nur heilig zu sprechen. Das ist ganz schwierig gewesen. Also irgendwie verlieren wir da und ich kann nicht sagen, immer mehr, weil ich weiss nicht, wie das früher war. Ich kann nicht abschätzen, wie es in der Geschichte war, wie Menschen in einen Dialog getreten sind. Aber ich habe den Eindruck, im Moment erleben wir das sehr stark, dass man da fast keine Dialogbereitschaft, kein Miteinander mehr findet. Genau. Ich etwas in uns hätte gern, dass es so etwas wie die eine Wort gibt, gell? Also, die gibt's, Jesus Christus. Aber wenn man über Themen redet, dass es klar ist, dass es eindeutig ist, gell? Dass es da, blau, oder? So. Also, es ist doch klar, es ist blau. Das wäre mein Wunsch. So, es ist doch klar, es ist blau, oder? Aber jetzt kannst du sagen, gut, du übersehst doch etwas. Es ist im Fall auch rot, oder? Also, es ist ein bisschen komplexer. Es ist nicht ganz so einfach. Es passieren verschiedene Sachen zur gleichen Zeit. Und das überfordert uns Menschen manchmal auch. Die Komplexität von all dem, was passiert, das ist irgendwie fast ein bisschen zu komplex für mich zum Verstehen. Darum hätte ich es gern ganz einfach. Es ist doch ganz einfach. Es ist blau. So. Genau. Und dann werden wir mit Meinungen bombardiert. Wir werden mit ganz viel kurzen Statements bombardiert, die genau das sagen. Hey, es ist doch klar, es ist doch so einfach, mach doch deine Augen auf. Siehst du es denn nicht schon lange? Und wenn du dann irgendwie noch im Internet unterwegs bist, hilft der Algorithmus, dass das im Fall noch verstärkt wird. Also, dass du immer deine gleichen Meinungen auch noch bestätigt bekommst oder es noch extremer wird. Genau. Und genau so funktioniert unser Hirn. Unser Hirn liebt Bestätigung. Unser Hirn liebt, wenn eben genau das passiert. Ich habe es doch gewusst. Stimmt, genau. So, wenn das passiert, dann wird das Dopamin ausgeschüttet in unserem Hirn. Also ein Glückshormon, wo wir uns bestätigt fühlen und gut fühlen. Ich gehe davon aus, also, oder so, ich gehe von etwas aus und werde dann bestätigt und merke darum, aha, stimmt, nein, es ist alles, also ein anderer findet, es ist doch alles rot, ist doch ganz klar, oder? So, siehst du es denn nicht? Es ist alles ganz rot. Genau. Wir werden bestätigt in unseren Annahmen. Wir werden bestätigt in dem, was wir eben schon glauben, zu sehen. Und ganz ehrlich, wenn ich von mir rede, ich finde es doch mega nervig, wenn ich mit einer Meinung konfrontiert werde, die ich gar nicht hören will. Mit etwas, das doch anders ist, wie dass ich es glaube, wie dass ich das Glauben verstanden habe und wie dass ich es glaube zu wissen. Also es nervt mich doch, wenn ich mich mit etwas auseinandersetze, das völlig gegen dem ist, wo ich eigentlich denke, so ist es doch, es ist doch ganz klar. Genau. Und so entstehen so Blasen, wo man irgendwie sich gegenseitig anfängt, ein bisschen ausblenden, im anderen seine Meinung anfängt, dann lieber so ein bisschen auf die Seite und sich mit dem beschäftigen, wo man eben schon für richtig hält, wo man schon für gut empfindet. Wenn jemand anderer Meinung ist, dann fühlen wir uns schnell gerade sogar unsere Existenz bedroht. Auch ein ganz schwieriges Phänomen unserer Gesellschaft. Sobald ich einer anderen Meinung bin, fühlt sich einer gerade diskriminiert. Also gerade persönlich angegriffen. Man könnte auch nicht mehr irgendwo auf einer sachlichen Ebene miteinander austauschen. Sonst geht immer gerade auch als Persönliche. Wir werden sehr persönlich. Genau. Und Jesus sagt in dem Text, hey, die Welt wird euch nicht tolerieren. Das wird mit euch passieren, ihr werdet da nicht toleriert werden. Ein guter Dialog ist im Fall vielleicht schwierig, so. Aber wir Christen sind da drinnen auch nicht immer ein rühmliches Beispiel. Wenn es darum geht, andere mit anderen Meinungen vielleicht stehen zu lassen, einen guten Dialog zu treten, miteinander unterwegs sein, miteinander können da durchs Leben gehen. Wir Christen sind da nicht immer ein rühmliches Beispiel, wenn es um Toleranz oder Intoleranz geht. Und ich möchte dich wie fragen, hey, wie geht es dir, wenn du andere Meinungen hörst? Wenn ein anderer anderer Meinung ist? Lass mal in dich ein und frag dich, wie es dir damit geht, wenn jemand dich irgendwie oder deine Meinung da anzweifelt, anderer Meinung ist. Gehen wir dann auch schnell unsere Blase oder kommen wir miteinander in gute, konstruktive Gespräche, die uns zusammen weiterführen? Genau. Themen von unserer Zeit, die Jesus da schon anspricht. Hey, habt keine Angst, das wird passieren. Lasst euch nicht mal von diesen Themen einhüllen, benebeln. Und das Thema Toleranz. Ihr werdet nicht toleriert werden. Wie können wir umgehen mit anderen Meinungen? So, ich glaube, wir müssen weiter, dass wir da in der Zeit ein bisschen vorankommen. Genau. Ich habe einen zweiten Punkt mitgenommen, wie wir dann in dem hinein umgehen können. Und ich habe ihn mit dem Weg von Jesus beschrieben. Ich weiss, das ist jetzt natürlich sehr umfassend, aber wir können miteinander ein bisschen darüber nachdenken. Und ich würde sagen, der erste Punkt, wo wir hier anschauen wollen, ist Achtsamkeit. Weil Jesus sagt, hey, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, dass ihr da nicht irregeführt werdet. Und das ist nicht ein ängstliches Achtgeben, also ein Angst hat, zurückziehen, die Haltung, wo einem alles abschotten irgendwie so, sondern es geht vielmehr darum, ein aktives Wachsein, einen aktiven, wachen Geist zu haben, einen Geist von der Unterscheidung und einem Urteilsvermögen. Was ist nach dem Herzen Gottes und was nicht? Was ist das, was das Herz Gottes bewegt in dem Moment und was eben nicht? Ein Urteilvermögen ist nicht gleichzusetzen mit Intelligenz oder Wissen. Wir haben sehr intelligente Leute, immer wieder sehr wissende, belesene Leute, so, aber das ist nicht gleichzusetzen mit Urteilsfähigkeit. Nur weil jemand belesen und intelligent ist, heisst das nicht, dass die Person urteilen kann, die Gabe von der Unterscheidung hat. Und nur weil jemand sagt, hey, ich bin ganz eine einfache Person, ich bin überhaupt nicht belesen, ich bin überhaupt nicht studiert, heisst das nicht, dass dir das muss fehlen, sondern genau das andere ist der Fall, nicht genau das andere ist der Fall, aber wir müssen streben und dürfen streben nach dieser Urteil, nach dem Urteilsvermögen. Was ist nach dem Herzen Gottes? Als Christen ist das uns allen zuteil, dass wir nach dem dürfen uns sehnen und ausstrecken. Und es gibt da nicht irgendwie eine Abgrenzung. Genau. Es bringt uns alle Begabung nichts, alles Talent nichts, alles theologische Wissen nichts, wenn wir nicht können urteilen über dem, was eben am Herzen Gottes ist und was nicht. Wenn uns die Fähigkeit fehlt, zu wissen, was ist Mittelpunkt und was ist Peripherie. Wenn wir das nicht können unterscheiden, dann bringt uns alles Wissen nichts. Wenn wir nicht erkennen, was in Gottes Augen wesentlich ist, was für Gott wichtig ist, was am Herzen Gottes entspricht und was in der uns in eine tiefere Liebe zu ihm und zu anderen Menschen führt. Das ist so der Gradmesser. Mit dem Thermometer können wir etwas vielleicht messen, führt uns in eine tiefere Liebe zu Gott und zu anderen Menschen. Genau. Und dazu gibt es aber leider auch zwei Barrieren, die uns immer wieder mal nicht helfen da drin, in dem guten Urteilsvermögen, in dem guten Unterscheiden können. Und das eine ist Hochmut. Nicht mehr abhängig sein von Gott. Ich weiss ja, wie das Christentum funktioniert. Ich weiss ja, dass Gott mich gern hat. So. Das Plumpe, ich bin nicht mehr abhängig von Gott. Ich mache mich in meinem Alltag, in meinem Leben, in meinem Unterwegssein nicht mehr abhängig von dem Schöpfer. Ich mache mich nicht mehr abhängig von dem liebenden Gott und seiner Liebe zu mir, sondern ich weiss ja, wie es funktioniert. Dann enden wir ganz schnell in einer Gesetzlichkeit. Dann enden wir ganz schnell dort, dass wir hochmütig sind und uns die Gabe der Unterscheidung nicht zuteil wird. Und das zweite Thema ist Angst. Wenn wir Angst haben, und die Frage ist ja vielleicht, wie erlernen wir jetzt das, das unterscheiden können? Und so einfach die Antwort vielleicht tönt, so schwierig ist sie auch. Nöch am Herzen Gottes. Von viel nöch am Herzen Gottes. In der Stille, in der Ruhe, im bei ihm sein, werden wir beschenkt mit dem, was er auf dem Herzen trägt. Mit dem, was er parat hat für dich. Mit dem, was er parat hat für deine Mitmenschen, für unsere Gesellschaft, für unsere Welt. Dort werden wir beschenkt. Wenn man die Reise, ich möchte sagen, nach innen antreten, wenn man die Reise antreten in unser Herz. Und Jesus braucht dort ein Gleichnis von dem blinden Augenarzt. Gell, da sagt er zu den Pharisäern, hey, wie willst du den Splitter zum Auge vom anderen rausnehmen, wenn du den Balken von deinem eigenen Auge nicht siehst? Also der Mangel an Selbsterkenntnis, das eigene Herz nicht kennen, nicht ins eigene Innere sehen und sehen, wie es in meinem Herz, in meinem Leben eigentlich aussieht. Wie willst du denn erkennen, was dein Gegenüber braucht, was in seinem Herz abgeht, wenn du die Reise noch in dein eigene Herz, in dein eigene Innere nicht antrittst? Dann bist du blind für die Bedürfnisse von anderen Menschen. Dann bist du blind für das, was Gott im Fall parat hat. Erst wenn mir ernsthaft geholfen worden ist, erst wenn ich die Gnade und Liebe Gottes ernsthaft erlebt, erfahren habe, ich dem Gott selber begegnet bin, dann kann ich, also genau, meine eigenen Wunden, meine eigenen Sünden, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Sehnsucht, meine eigenen Bindungen, wenn ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, was in meinem Herz innen abgeht, dann weitet sich mein Blick für die anderen. Erst wenn ich die Reise in mein Herz antreten habe, weitet sich mein Blick für die anderen Menschen, was Gott dort parat hat. Was Gott parat hat für mich und für meine Mitmenschen. Gott begegnet unserem Innersten und aus dieser Begegnung lernen wir, was Mittelpunkt ist und was Peripherie ist. Was Gott wirklich wichtig ist und was seinem Herz und seiner Sehnsucht entspricht und was einfach auch noch lässig wäre und wichtig wäre und auch noch gut wäre zu diskutieren und darüber zu reden und was man doch auch noch müsste. Ich habe vier Kapitel vorher noch zwei Verse mitgenommen. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Auch da wieder, ihr wisst es ja. Also sind nicht überrascht, wenn das passiert, wenn da Machthaber ihre Macht zementieren, wenn da, hey, das wissen da, das ist so, das gehört dazu, wenn da Macht von der Herren an ihren Völkern spürbar wird und das nicht positiv. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Andere Übersetzungen sagen, die Völker werden unterdrückt oder niedergehalten, klein gehalten, klein gemacht. Jesus sagt, hey, bei euch soll es anders sein. Wer bei euch gross sein wird, soll dem anderen dienen. Einerseits eine nüchterne Aussage, ihr wisst, wie es laufen wird. Macht euch da nicht viel Gedanken darüber. Und jetzt geht aber nicht in Rückzug, geht nicht in das Ängstliche, in das, ich nehme mich aus der Welt raus, wir als Christen, jetzt müssen wir uns abschotten. Gell? Jetzt müssen wir uns irgendwie zurückziehen, den Staub abschütteln, nehmen. Sondern Jesus sagt, hey, wir sollen dienend sein. Wir sollen dienend auf die Welt zugehen. Mit einer Haltung vom Dienen. Eine demütige Haltung vom Dienen ist nicht, dass ich irgendwie nicht weiss, dass die Welt nicht gut ist, dass ich naiv bin, dass ich blind bin. Es geht um eine Haltung, wie begegne ich diesen Menschen in dieser Welt? Wie begegne ich diesen Menschen? Und nicht nur ihren Meinungen. Nicht nur dem, wo sie denken, sondern Menschen mit einem Herz. Menschen, die von Gott geliebt sind. Wie begegnen wir diesen Menschen? Ein sehr gutes Beispiel ist immer wieder der Paulus. Er hat gelebt zu Zeiten vom Nero. Der Kaiser Nero, das ist eine Brutalität, fast nicht zu überbieten. Wenn irgendwie etwas zu dieser Zeit lesen, wenn du viel Zeit hast oder gern liest, der Markus Spieker, er hat ein Buch geschrieben, irgendwie rund 1000 Seiten, Jesus eine Weltgeschichte. Zum einen ist sehr gut geschrieben, was da drin kommt, also mit viel Inhalt, aber auch sehr leserlich. Das ist ein Buch, das ich dir empfehlen kann, wenn du mal wissen willst, wie hat sich Zeit zu Jesus abgespielt. So, was ist da an Brutalität auch alles abgegangen? Das ist ein schreckliches Bild, gell? Der Kaiser Nero, einfach so kurz, der hat den grössten Teil von seiner Familie umbringen lassen. Der Kaiser Nero hat Rom abgefackelt und der Kaiser Nero hat zur Belustigung von sich selber und von anderen lebendige Christen als Fackeln angezündet. Das ist so die Zeit, wo Jesus und der Paulus drinnen gelebt haben, zur Zeit von dem Kaiser Nero. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie oft lesen wir in den Briefen von Paulus über das Angstthema Kaiser Nero? Weiss das jemand? Nicht. Genau. Wir lesen nichts über das Thema, wo die Leute in Angst und Schrecken versetzt hat. Wir lesen nichts von dem. Er ignoriert das komplett in seinen Briefen. Er schreibt nichts darüber. Wieso? Weil er das Evangelium verkündet. Weil sein Fokus ein ganz anderer ist. Er schreibt über die heilende Botschaft. Er schreibt über die wiederherstellende Liebe. Er schreibt über das, was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, wo uns Menschen und unserem Herz wohltuend und das Beste ist, was uns je passieren kann. Weil das Wichtigste ist. Das ist das Thema, das Paulus beschäftigt und wo sein Fokus überkommt. Das ist das Thema, wo in dieser brutalen Zeit, wo auch von Angst prägt war, der Paulus als Herz Gottes und Mittelpunkt definiert hat und nicht das, was in der Peripherie aussen ist. Das Römische Reich ist vergangen. Der Kaiser Nero ist nur noch eine negative Figur in unserer Weltgeschichte. Aber Briefe von Paulus lesen wir heute noch. Verändern heute noch Menschenleben. Heilen, haben heute noch eine heilende Kraft, eine wiederherstellende Kraft. Verändern Menschen. Ich sehne mich als Christen, dass wir dürfen, eine Haltung haben. Und ich bete dafür, dass wir uns immer wieder dürfen aufs Zentrum fokussieren. Auf das, was wichtig ist und nicht das, was wir auch noch als relevant könnten. Irgendwie darüber reden, darüber diskutieren. Ich wünsche mir, dass die wiederherstellende Nachricht vom Evangelium, dass die Liebe von Jesus, dass die unser Mittelpunkt ist. Das Heilende, das Gesundmachende. Dass wir über das reden und austauschen und nicht uns mit Diskussionen über ethische Themen abkämpfen, nicht theologische Themen irgendwie zu Tod wälzen und keuen, weil der Mittelpunkt von dem, wo wir glauben, der Mittelpunkt von dem, wo wir sind, ist das, was Jesus Christus mit seinem Leben, mit seinem Sterben und seinem Auferstehen für uns Menschen getan hat. Und so möchte ich zu einem Schluss kommen. Auch ein bisschen zu unserem Auftrag. Gell, es ist übel, wenn Menschen sterben, weil sie es nicht mehr aushalten auf dieser Welt wegen psychischem Druck. Es ist eine Katastrophe, wenn man Menschen verliert. Es ist eine Katastrophe, wenn man lesen von Menschen, die im Krieg sterben müssen. Aber das ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Das Schlimmste, was uns passieren kann, mit dem sage ich nicht, dass alles andere nicht gewaltig, übertrieben, traurig ist, schlimm ist, ist, wenn Menschen ohne Jesus sterben. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Nicht Menschen, die gehen von uns, weil sie es psychisch nicht mehr aushalten. Sachen, die wir erleben, die schwierig sind. Wir kommen als Christen unheimlich schnell in das Fahrwasser. Wir kommen unheimlich schnell in das Fahrwasser, in das Themen irgendein Gewicht überkommen, in unserem Unterwegssein, in unserem Leben und stach werden. Anstatt das zentrale Thema, dass dort die Liebe Gottes ist und er alle Anbetung würdig ist. Es gibt etwas Schlimmeres wie all unsere Ängste. Nämlich den Kontakt zu Gott zu verlieren. Das Miteinander mit Gott, das ganz nahe an seinem Herzen zu sein, das ist viel schlimmer wie all unsere Ängste, wie alle Themen, die irgendwie schwierig sind. Gott nahe zu sein ist unser Glück. Gott nahe zu sein ist das Glück vom Mensch. In Gottes Nähe, bei seinem Herz werden Menschen leben, heil werden Menschen, gesund. Dort ist Hoffnung, dort ist Liebe, dort ist Wort. Ich glaube, das wäre Thema in erster Linie von uns Christen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wo wir Christen überhaupt uns dafür einsetzen können und damit beschäftigen. Vielleicht sogar das wichtigste Thema von uns Menschen. Und es ist schlimm, gell, wenn wir in unserer Freiheit eingegrenzt werden. Unsere Glaubensfreiheit, unsere Versammlungsfreiheit. Aber es ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Das echte Leben ist das Leben, das wir gestalten im Licht der Ewigkeit. Im Licht von dem, was bei Gott wichtig ist, was im Himmel wichtig ist, was für Gott zentral ist. Die Liebe Gottes und die Liebe zu den Menschen. Und darum glaube ich, das grösste Problem unserer Zukunft ist nicht all das, was uns Angst macht, sind nicht all die Fragen, die wir wälzen, sondern wenn wir das Leben ohne Gott leben. Das grösste Problem unserer Zukunft ist, wenn wir Gott nicht mehr im Mittelpunkt haben, die zentralen Themen. Und darum freue ich mich auf eine Zukunft, weil Jesus Christus die Welt überwunden hat. Darum freue ich mich auf eine Zukunft, weil Jesus Christus Sieger ist, weil Jesus Christus König ist und weil er alles überwunden hat. Deine Ängste, deine Sorgen, all das, was in unserem Herzen gross werden will, lass uns Jesus Christus als König grösser werden, wie unsere Ängste und das, was uns einnebeln möchte. Ich möchte beten zum Abschluss. Wobei, ich noch 3 Punkte mitgenommen habe. Wenn jetzt das alles sehr viel war für dich, wenn du merkst, jetzt brauche ich ein bisschen Frischluft, jetzt muss ich irgendwie vielleicht auch ein bisschen an einem oder anderen nachdenken, weil wir da miteinander heute Morgen durchgedacht haben, dann möchte ich dir diese 3 Punkte mitgeben. In unserer Zeit passieren schreckliche Sachen, die uns Angst machen können. Das ist eine Realität, das ist eine Tatsache. Lass dir davon deinen Blick für den Rest vom Leben nicht vernebeln. Weil Angst vernebelt uns, engt uns ein und gestaltet dein Leben im Licht der Ewigkeit, also aus dem Zentrum raus, damit wir Hoffnung und Liebe von Jesus in die Welt tragen können. Dass mit dem Mittelpunkt eben der Mittelpunkt bleibt.